Klartext Wirtschaft. Der Podcast für die MacherInnen von heute. Andrea Gerhardt und Frank Ferchau im Gespräch mit spannenden UnternehmerInnen. Präsentiert von Ferchau, eine der führenden europäischen Plattformen für erstklassige Technologiedienstleistungen.
Willkommen zurück und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute haben wir wieder ein sehr inspirierendes Thema am Start. Es geht nämlich um Mut. Es geht um den Mut, sich selbst neu zu erfinden und den Wandel nicht abzuwarten, sondern eben aktiv zu gestalten. Transformation erwächst aus Mut, nicht aus Lärm oder Schein, sondern aus innerer Stärke, den ersten entscheidenden Schritt zu wagen. Aber bevor wir tiefer einsteigen, hole ich jetzt erstmal meinen Co-Host mit auf die Podcast-Bühne. Hallo lieber Frank Ferchau.
Ja, hallo lieber Andrea. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, ich bin heute wirklich besonders gespannt, denn Mut ist auch für mich nicht nur ein wunderbares Wort, sondern eben eine echte Triebfeder für Veränderung. Mut ist ein bisschen wie ein Muskel, der trainiert werden muss, ob im Unternehmen oder im eigenen Leben. Und unser heutiger Gast, finde ich, verkörpert das auf wirklich beeindruckende Art und Weise und ich freue mich.
Ich freue mich auch und du sagst es genau, Frank. Und es zeigt sich auch in zahlreichen Studien. Unternehmen, die mutig neue Wege gehen, sind langfristig, Überraschung, erfolgreicher. Laut einer McKinsey-Studie haben Unternehmen mit hoher Angstkultur eine 60% geringere Marktagilität als andere, ein ganz klarer Nachteil im Innovationswettlauf. Mut dagegen wirkt als absolut entscheidender Performance-Treiber. Persönlich oder im Beruf oft braucht es erst eine Krise, bis wir uns trauen, neu zu denken oder eben mutig zu sein.
Ganz genau. Und eigentlich ist das sehr schade, denn Mut sollte nicht erst aus einer Krise heraus entstehen. Mut kann und sollte ein fester Bestandteil unserer Haltung sein. Ob es eben darum geht, ein Geschäftsmodell zu überdenken, den eigenen Job neu zu definieren und manchmal vielleicht auch einen kompletten Branchenwechsel zu wagen. Am Ende steckt dahinter immer die Bereitschaft, Altes loszulassen und eben Neues anzupacken. Und wer könnte uns besser darüber berichten als jemand, der genau das seit Jahren lebt.
Unser heutiger Gast, Felix Ahlers, ist Vorstandsvorsitzender und CEO von Frosta, einem Unternehmen, das vor gut 20 Jahren eine radikale und mutige Entscheidung getroffen hat. Den kompletten Verzicht auf Zusatzstoffe und künstlichen Zutaten. Heute hören wir von solchen Unternehmens-USPs am laufenden Band in zahlreichen Startups, aber vor 20 Jahren galt dieser Weg in der Lebensmittelbranche als riskant. Und heute ist Frosta dadurch ein Vorreiter bei dem Thema. Felix Ahlers hat den Mut zu dieser Transformation mitgetragen und zeigt bis heute, wie man mit neuen mutigen Wegen nicht nur Produkte, sondern auch die ganze Unternehmenskultur verändern kann. Und dazu möchten wir natürlich mehr Klartext von ihm hören.
Genau, und er hat eben bewiesen, dass Mut nicht nur ein einmaliger Akt ist, sondern eine kontinuierliche Haltung. Ob Nachhaltigkeit, neue Geschäftsmodelle oder der Umgang mit globalen Herausforderungen, Felix Ahlers steht für den Mut, unbequeme Entscheidungen zu treffen und sie konsequent umzusetzen.
Wir freuen uns, dass er heute bei Klartext Wirtschaft zu Gast ist. Herzlich willkommen, Felix Ahlers, und einen tollen Talk wünsche ich euch.
Ja, vielen Dank. Herzlich willkommen, Felix.
Hallo.
Felix, als ich im Vorfeld ein bisschen gelesen habe, war ich total beeindruckt von deinem Lebenslauf. Vielleicht erzählst du uns mal, weil er auch schon für Veränderungen und Brüche steht, in so einer Art 60-Sekunden-Briefing ein bisschen was über deinen Werdegang.
Ja, ich bin ja eigentlich gelernter Koch. Ich habe nach meinem Abitur gesagt, ich möchte nicht mehr unbedingt so viel mit dem Kopf machen, sondern mehr was mit den Händen. Und ich hatte auch schon als kleines Kind immer viel Interesse fürs Kochen und bin dann von Hamburg nach Frankreich, nach Paris gegangen, habe dort in einem Sterne-Restaurant angefangen zu lernen, ganz normal klassische Kochlehre. Ja, und hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Dann bin ich nach der Lehre noch nach Rom gegangen, habe da auch noch in einem Fischrestaurant gearbeitet und habe dann gesagt, okay, das Kochen, nur Kochen das ganze Leben ist vielleicht auch nicht das Wahre, weil es natürlich sehr anstrengend, jeden Abend immer dann, wenn alle anderen frei haben, arbeitet man. Und habe dann Volkswirtschaft studiert, habe danach in einem kleinen Unternehmen in Italien, in einer Pasta-Firma angefangen. Witzigerweise war das auch die Firma, die damals die gleiche Pasta genutzt hatte in dem Restaurant, wo ich war. Und ja, habe da 3 Jahre gearbeitet, habe dann noch ein MBA gemacht bei Northwestern Preis dann in Chicago und bin dann über einen Umweg in der Hotellerie 1999 zu Froster gekommen.
Inwieweit hilft es, wenn man so einen Werdegang hat, Umbrüche im Unternehmen, für das man Verantwortung übernommen hat, einzuleiten, zu gestalten? Ist das dann einfacher, wenn man so oft einen Neuanfang im Vorfeld schon gesehen hat? Sind dann die Schritte einfacher, vielleicht auch, weil man weiß, ich kann das?
Einerseits sicher, dass man viele Sachen gesehen hat und unterschiedliche Dinge und auch unterschiedliche Länder. Das, glaube ich, öffnet ja immer ein bisschen den Horizont. In meinem Fall war es eigentlich wirklich so, dass ich in dieser Kochzeit überzeugt war von dem, wie man eben wirklich gut kocht. Und als ich zu Froster gekommen bin, gesehen habe, dass das dort vollkommen anders gemacht wird. Und das hat mich überhaupt nicht überzeugt.
Was war dann das Motiv für die Veränderung? War es diese Unzufriedenheit oder gab es da noch andere Dinge?
Als ich früher bei Froster war, also bevor wir die Veränderung gemacht haben, hatten wir absurde Situationen. Also es fing damit an, dass die Mitarbeiter selbst niemals, jemals mittags mal ein eigenes Froster-Gericht gegessen haben, weil sie eigentlich wussten, dass es nicht gut ist, dass es voll von eben Zusatzstoffen war. Wir gingen zum Handel und der Handel hat gesagt, naja, es muss immer ein bisschen billiger werden. Und dann haben die Lebensmittelchemiker noch mal mehr Zusatzstoffe eingesetzt und es schmeckte dann noch industrieller. Und die Krönung war dann ein Event, wo wir Kunden eingeladen haben und hat unser Vertriebsleiter auf das Buffet nur externe Catering-Produkte getan und hat dann gesagt, als ich ihn gefragt habe, wollen wir denn nicht eigene Produkte dahinstellen? Ja, es gibt Dinge, mit denen handelt man und es gibt Dinge, die isst man. Also es war so absurd. Das heißt, wir hatten überhaupt nicht ein Interesse wirklich an dem Produkt oder an dem Lebensmittel, sondern es ging nur darum, wie können die Maschinen damit optimal arbeiten und wie können wir es eigentlich jedes Mal noch ein bisschen billiger hinbekommen.
Also vielleicht ein eher technikzentristischer Angang zur Lebensmittelproduktion. Aber wie kriegt man das dann hin, wenn man so lange schon eingeschliffen ist, dass man sagt, wir ändern das jetzt? Wie war das so? Gingst du dann eins morgens in die Firma, hat gesagt, so, stopp, das ist der falsche Weg, ich ändere das jetzt? Und wie haben die Kolleginnen und Kollegen reagiert? Wie funktioniert das?
Ja, das ist wirklich eine gute Frage, weil wir waren ja auch damals schon ungefähr 1200 Leute und die haben das ja über Jahrzehnte so gemacht. Und es waren alles erprobte Arbeitsgänge und Lebensmittelchemiker, die sich natürlich super mit diesen ganzen Zusatzstoffen auskannten. Und insofern, das so aufzubrechen, war wirklich das Thema. Und wir haben dann sehr, sehr viele Mitarbeiter, eigentlich alle Mitarbeiter wirklich einmal eingeladen und haben ihnen gesagt, dass eigentlich unsere Produkte, wenn wir sie selbst schon nicht mehr essen, das doch eigentlich nicht überzeugend sein kann, auch für unsere Kunden. Und dann haben wir uns einfach überlegt und ich habe ihnen dann viel auch aus der Geschichte und der Küche erzählt, wie wir da auch traditionell kochen oder mit ganz natürlichen Zutaten, habe erklärt, dass man ja eigentlich das irgendwie auch hinbekommen müsste in einem größeren Maßstab bei uns. Und dann gingen wir langsam so in die Details und haben uns überlegt, okay, was bedeutet das denn, wenn man jetzt keine Aromen mehr benutzt? Dann muss man eben den echten Käse nehmen oder wenn ich kein Karagen in die Sahne habe, dann brauche ich ein Rührwerk, damit die Sahne nicht aufrahmt. Oder ich muss einen echten Fond kochen und nicht einfach nur irgendwelche Maggi-Würfel nutzen. Da sind natürlich eine Unmenge von Details. Aber wir hatten auch ein hohes Interesse natürlich der Mitarbeiter, dass sie gesagt haben, okay, wenn wir wirklich ein besseres Produkt hinbekommen, was wir ja auch Ende auch selbst essen wollen, dann ist es ja ein interessanter Weg, sich damit mal zu beschäftigen.
Gibt es da einen Kristallisationsmoment, an den du dich erinnerst? Weil normalerweise braucht man ja Mitschreiter. Ich stelle mir das gerade vor, du hattest so eine ganze, ich sag mal, Raum voller Lebensmittelchemiker und hast gesagt, nee, pass mal auf. Damit ist jetzt Schluss und dann kann ich mir so bildlich vorstellen, dass die alle gejubelt haben, endlich. So wird es ja wohl nicht gewesen sein, oder?
Wir haben dann so gemerkt, weil das war ja, oder es ist ja nach wie vor leider in der Lebensmittelindustrie der Standard, dass man eben diese Zusatzstoffe überall einsetzt. Und wir haben dann gesagt, okay, aber eure Aufgabe, die ist ja nach wie vor da, ihr müsst ab jetzt nur sicherstellen, dass in den Zutaten, die wir einkaufen, diese Zusatzstoffe nicht mehr drin sind. Und dafür brauchen wir auch euer Wissen. Und genauso müsst ihr euch mit überlegen, wie können wir eben mit echten Zutaten das auch hinbekommen und ohne diese Zusatzstoffe. Insofern war das technische Know-how und auch deren Wissen nach wie vor irgendwie gefragt.
Hattest du Mitstreiter? Wie haben das deine Mitgesellschafter gesehen? Ich meine, das ist ja auch ein erhebliches Risiko, das musst du erst mal machen.
Natürlich, klar, aber ich glaube, es war irgendwie, das ist ja aber das Schöne bei Lebensmitteln, die isst ja jeder selbst. Und damit ist es natürlich ein sehr zugängliches Produkt und damit kann man natürlich auch Leuten irgendwie emotional erklären, dass es doch eigentlich schön wäre, wenn man Produkte herstellt, die man auch selbst isst. So, und das war erstmal so der Ansatzpunkt und das hat dann irgendwie überzeugt, weil sie gesagt haben, okay, wenn es langfristig wirklich Erfolg haben soll, dann müssen wir natürlich auch irgendwas anders machen als alle anderen. Letztlich ist es natürlich auch irgendwie eine Differenzierung zu dem, was es eben sonst gab oder gibt. Und das war, glaube ich, dann auch aus Marketing-Sichtspunkten eine Idee, mit der man irgendwie gesagt hat, okay, das kann schon ein wesentlicher Punkt sein, da wirklich auch was Besonderes herzustellen.
Jetzt ist es ja, denke ich mal, und so habe ich das jetzt auch verstanden, immer leicht Veränderungen für alle Mitstreiter dadurch handhabbar zu machen, indem es ganz kleine Veränderungsschritte gibt, die für jeden überschaubar sind und die sozusagen die 180-Grad-Kehrtwende in ganz kleine Winkel einteilt. Seid ihr auch so vorgegangen? Es hört sich gerade ein bisschen danach an.
Nee, gar nicht. Also wir haben gesagt, wenn wir das machen, dann muss das ein absolutes, konsequentes, vollkommenes Verzicht sein auf jegliche Art von Zusatzstoffen. Mhm. Und das muss auch sozusagen an einem Tag eingeführt werden. Und deshalb haben wir auch 3 Jahre gebraucht. Ich glaube, wir hatten irgendwie 25.000 Entwicklungsstunden, um das eben alles umzustellen, weil wir mussten ja jedes einzelne Produkt verändern, komplett. Wir mussten Maschinenproduktionsanlagen vollkommen umbauen, damit sie eben nicht mit Pulvern, sondern mit echten Zutaten arbeiten können. Und das war schon ein sehr, sehr langer Prozess. Ja, und dann haben wir gesagt, so, und das muss dann vom ersten Tag an auch komplett konsequent eingehalten sein.
Okay, dann hast du dann die Mannschaft hinter dir so, dann hast du aber immer noch den Kunden. Wie hat der Handel reagiert?
Genau, da waren wir dann tatsächlich auch fast ein bisschen zu euphorisch, weil wir gesagt haben, das ist ja jetzt super, jetzt macht das ja jeder auf einmal Essen, das schmeckt ja auf einmal viel besser und richtig natürlich so, wenn man eben selbst auch kocht. Und dann haben wir fast ein bisschen vergessen, dass wir ja auch noch nebenbei ein paar Millionen Verbraucher erstmal überzeugen müssen, genau, dass sie das dann auch verstehen. Und man muss ja auch sagen, es wurde auch 10% teurer. Es ist ja nicht so, dass das zum gleichen Preis ging. Und das haben wir tatsächlich überschätzt. Wir haben gedacht, das wird uns aus den Händen gerissen. Wir haben Unmengen vorproduziert. Und als es dann wirklich startete, haben eben ganz viele gesagt, nee, ich weiß gar nicht, was das ist, interessiert mich nicht, ist teurer, kaufe ich nicht. So, und da haben wir auch gemerkt, so eine Veränderung auch in der Kommunikation und im Produkt, die muss natürlich, die kann nicht so in kürzester Zeit funktionieren.
Wie verändert man einen Markt, der jahrzehntelang preisgetrieben war, auf inhaltliche Qualität?
Also ich glaube, das Einzige, was man ehrlich sagen muss, ist auch, dass sowas Zeit braucht. Man muss einfach extrem konsequent dieses Thema auch erklären erstmal, weil es ja was völlig Neues war. Es gab es ja so noch nie und die Leute zu der Zeit kannten sich auch mit dem Thema nicht wirklich aus. Und das mussten wir also erstmal erklären. Es musste über den Geschmack funktionieren, dass die Leute überhaupt erstmal probiert haben und gemerkt haben, okay, das ist ja jetzt was vollkommen anderes. Und wir mussten eben auch ja in der Kommunikation, aber auch in anderen Dingen außergewöhnliche Dinge machen. Wir haben zum Beispiel dann in der Zeit, 2004 war das, so ein Unternehmensblog eröffnet. Das war auch das erste in Deutschland, wo wir gesagt haben, jeder, der uns schreibt, der kann das öffentlich machen. Das wurde sofort online sichtbar und wir haben auch öffentlich immer geantwortet. Und was dann ein bisschen Glück war, muss ich auch zugeben, dass wir dann dadurch, dass wir so einen Riesenverlust gemacht haben, ich glaube im ersten Jahr 8 Millionen Euro Verlust, hatte natürlich die Presse das auch mitbekommen und hat gesagt, okay, jetzt macht's eigentlich endlich mal jemand so, wie man es machen sollte. Aber das klappt nicht. Und da hat dann der Spiegel getitelt, eiskalt abserviert oder irgendwie sowas. Und da wurde natürlich dann auch die Aufmerksamkeit ein bisschen größer, weil der erste Misserfolg, so ist ja oft leider, Misserfolg finden Leute immer interessant, gucken sich das genau an und so hat dann das auch dazu beigetragen, dass unser Thema einfach ein bisschen bekannter wurde in Deutschland.
Wie ging es denn dann weiter nach diesem ersten Jahr mit -8 Millionen? Und wer hat euch denn nach der Erfahrung dann noch bestärkt? Weil das gab es dann nicht ganz viele, die gesagt haben, oh, lieber Felix, tolle Idee, aber der Markt kauft das nicht.
Ja, das war tatsächlich eine sehr kritische Zeit, weil wir mussten dann auch ungefähr so 10% der Mitarbeiter entlassen, weil wir konnten uns das gar nicht mehr leisten, weil wir auch viel weniger Volumen nur noch hatten mit einem 40% Umsatzrückgang. Das Glückliche war in der Zeit eigentlich, dadurch, dass wir die ganzen Leute über sehr lange Zeit auf dieses vorbereitet haben und auch alle involviert haben in diese Entwicklung, dass zum Glück alle gesagt haben, nein, wir müssen das durchhalten, der Weg ist richtig, wir brauchen einfach diese Geduld. Und das heißt, es hätte natürlich passieren können, dass wir dann Rolle rückwärts machen und alles wieder wie vorher, aber das ist zum Glück nie passiert. Wir hatten alle irgendwie immer noch diese Überzeugung, dass das Produkt so gut ist und dass wir jetzt die richtigen, ja, Dinge tun müssen, damit es am Ende dann erfolgreich wird. Und das hat dann am Ende geklappt, hat aber auch sehr lange gedauert, muss man zugeben.
Gab es eine Zeit, in der du mit hybriden Produkten unterwegs warst, also mit Produkten, die sozusagen konventionell hergestellt waren und Produkten, die jetzt deiner Vorstellung von Geschmack entsprachen, so wie das jetzt, ich sag jetzt mal, technologieoffen in der Mobilität kommuniziert wird?
Nee, wir haben immer gesagt, wenn wir das machen, das muss dann, kann nur überzeugen, wenn es wirklich super konsequent ist. Das heißt, es gab da wirklich nur das Entweder-Oder oder das Alt und jetzt Neu. Ja, bis zum heutigen Tag sind wir da extrem konsequent.
Und wie hat der Markt reagiert? Wie lange hat der Wettbewerb gebraucht, um zu verstehen, dass das gegebenenfalls eine Wachstumsposition ist?
Ja, das ist eine gute Frage. Das hat er eigentlich immer noch nicht verstanden, weil es eigentlich keine Nachahmer gibt, erstaunlicherweise. Mhm. Das wiederum liegt an ganz anderen Dingen. Das liegt einmal daran, glaube ich, dass wenig Unternehmen bereit sind, ja auch so eine Durstphase mal durchzumachen, weil wahrscheinlich müsste man das mit jeder Marke machen, wenn man jetzt, ich sag mal, aus irgendwelchen anderen Kategorien auch solche Zusatzstoffe rausnimmt und das dann völlig anders macht, dann wird es auch dort lange dauern. Viele sind wahrscheinlich nicht dazu bereit. Und ich glaube, dass auch das Recht, das Lebensmittelrecht eigentlich nicht so transparent ist, dass es ermutigt, eben da auch viel besser und ohne Zusatzstoffe zu agieren. Also ich gebe mal ein Beispiel. Ich kann eben ein Aroma einsetzen, kann mir den teuren Käse sparen zum Großteil und kann dann hinten drauf schreiben, natürliches Aroma. Und als Verbraucher denke ich natürlich, na gut, natürliches Aroma, das ist ja jetzt okay. Ist ja natürlich, hat aber mit dem Käse nichts zu tun. Das ist aus irgendwelchen Hölzern, in irgendwelchen Laboren wird das irgendwie mit Bakterien erzeugt, dieses Aroma hat absolut nichts mit Käse zu tun, aber ist extrem intensiv und kostet ein Hundertstel von dem echten Käse.
Aber die Frage jetzt für unsere Zuhörer, meine ich es interessant, wenn die vor der Herausforderung stellen, so wie ihr, sprungfunktionale Veränderungen zu realisieren, was hättest du sozusagen an einem Tipp, zentraler Ratschlag, und dann hätte ich gerne noch einen zweiten, was würdest du auf gar keinen Fall machen?
Also ich glaube, das Erste ist, man muss sehr realistisch sein, dass sowas eben Zeit braucht, besonders bei den Kunden. Wenn ich jetzt natürlich im Business-to-Business bin und ich habe wenig Kunden, dann ist es vielleicht schneller, dann kann ich das auch einzelnen Leuten erklären. Wenn ich aber so radikal ein Produkt verändere und ich bin im Konsumentenmarkt, dann kann ich nicht erwarten, dass Millionen von Leuten das einfach so schnell wahrnehmen, weil die verstehen nicht, dass eine Marke auf einmal was völlig anderes bedeutet. Für die ist erstmal die Marke so sichtbar und das, was sie abgespeichert haben, haben sie über Jahrzehnte abgespeichert und das ändert sich nicht so schnell im Kopf. Und ich glaube, da muss man eben realistisch sein, dass sowas lange dauert. Gleichzeitig, glaube ich, muss man sich überlegen, wie man das dann auch mit den Mitarbeitern hinbekommt, dass man sie auch auf so eine Durstphase letztlich einstimmt.
Ein No-Go noch? Was würdest du nicht tun?
Ja, vielleicht noch ein anderer Punkt, der fällt mir gerade noch ein. Also wenn man jetzt zumindest im Konsumentenmarkt unterwegs ist, dann ist es wichtig, dass die Kommunikation trotzdem irgendwie immer noch erkennbar bleibt. Also wir haben damals zum Beispiel auch die Kommunikation komplett verändert. Also wir haben, Peter von Froster ist ja eigentlich so unsere Werbefigur, die gibt's schon seit 40 Jahren. Und auch den haben wir abgeschafft dann. Das war aber eigentlich gar nicht notwendig, weil der war ja bekannt. Der hätte eigentlich nur dieses neue Prinzip erklären müssen. Und insofern ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass auch beim Marketing man dann da nicht unbedingt diesen Bruch macht, sondern dass man natürlich schon irgendwie versuchen muss, dass die Bekanntheit der Marke und auch der Kommunikation der Werbefiguren, dass man die irgendwie mitnimmt, aber dann eben entsprechend neu aufsetzt, sagen wir mal. Und das haben wir auch nicht gemacht. Wir haben einfach gesagt, okay, jetzt muss die Werbung auch völlig anders sein und das hat auch überhaupt nicht funktioniert.
Also Ausdauer und Kommunikation sind zwei zentrale Themen. Also stick to what you got und kommuniziere es vernünftig. Hilft es eigentlich, geschäftsführender Gesellschafter zu sein, um sowas umzusetzen? Stell dir die gleiche Situation als angestellter CEO vor. Können angestellte CEOs sprungfunktionale Veränderungen so durchsetzen oder ist es ein Privileg des Mittelstands?
Also natürlich. Erstmal hat man als Mittelstand immer den Vorteil, dass man, glaube ich, meistens nicht so in Quartalen denkt, sondern man denkt eher in 10 oder 20 Jahren. Das hat auf jeden Fall auch in so einem Fall natürlich einen unheimlichen Vorteil. Das Zweite ist, dass man eben wirklich an diese Idee glauben muss, weil sie irgendwie sinnhaft sein muss. So, und das wiederum, finde ich, ist relativ unabhängig davon, weil auch große Firmen investieren ja über lange Zeit, auch indem sie negative Ergebnisse erstmal machen, solange sie denken, dass es ein Weg ist, der am Ende sinnvoll ist. Also da würde ich sagen, können auch größere Unternehmen durchaus, wenn sie diese Überzeugung haben, dass der Weg vernünftig ist, dann gibt es auch, glaube ich, große Unternehmen, die das durchaus machen können. Nur am Ende, glaube ich, ist tatsächlich die Überzeugung das, was entscheidend ist.
Blick nach vorne noch ganz kurz, Felix. Mhm. Jetzt reitet ihr ja, ich sag mal, gleichzeitig mehrere Wellen. Es gibt immer mehr Einzelhaushalte, es gibt vermutlich auch immer mehr zeitliche Engpässe, sodass man vorgefertigte Kost schnell ökologisch für sich bereitstellen will. Jetzt sehen wir aber, dass im Zuge der inhaltlichen Überlagerung in den letzten 2 Jahren vielleicht auch schon ein bisschen den Zenit der ökologischen Themen überschritten haben. Ist es vorstellbar, dass im Zuge dieser sozusagen immer wellenartigen thematischen Bewegungen auch wieder ganz andere Themen kommen? Und wenn ja, welche wären das?
Ja, also gut, in unserer Branche, glaube ich, bei Lebensmitteln wird sich dieser Trend, glaube ich, weiter fortsetzen, dass man sich überlegt, was muss ich eigentlich auch essen, damit ich mich auch gesund ernähre, aber auch gesund lebe. Ich glaube, das ist ein Trend, den wird es weiter geben. Der wird natürlich auch größer, wenn die Gesellschaft etwas älter wird. Gesundheitsthemen werden dann relevanter. Mhm. Und das zweite große Thema, glaube ich, ist das Thema, dass man eben extrem Convenience haben möchte, nicht? Man möchte in vielen Situationen einfach nicht mehr Zeit damit verbringen, irgendwas lange zu schneiden und aufwendig zu kochen, sondern gerade wenn man auch alleine ist oder mit wenigen Leuten, dann lohnt sich das eben oft nicht und dann sagt man, dann muss es eben auch schnell gehen. Und das, glaube ich, wird sich auch weiter fortsetzen, weil es einfach eine enorme Zeitersparnis ist.
Rückblickend, Felix, das war ja extrem mutig. Würdest du das Gleiche nochmal genauso machen?
Ja, auf jeden Fall, weil ich meine, die Frage ist ja eigentlich, was hätte ich denn gemacht, wenn ich das nicht gemacht hätte? Weil ganz ehrlich, Produkte herzustellen, die man selbst nicht essen möchte oder selbst nicht haben möchte, ist ja per se schon absurd. Und insofern, mir hat es natürlich wahnsinnig geholfen, dass ich in der Küche gelernt habe, wie man gut kocht. Das hilft einem ja auch, wenn man es zu Hause macht. Im Übrigen, am besten ist es immer, wenn man selbst kocht. Aber es können viele nicht und oft hat man die Zeit nicht. Aber wie gesagt, jetzt mein Leben lang irgendwas zu produzieren, wovon ich nicht überzeugt bin und was ich auch nicht esse, das wäre für mich natürlich schon total deprimierend.
Felix, vielen Dank für dieses tolle Abschlussstatement.
Sehr gerne.
Eine ganz tolle Botschaft. Ja, Unzufriedenheit in Mut, also in positive Energie nach vorne zu transformieren, um den Status quo zu verändern.
Absolut.
Vielen, vielen Dank.
Vielen Dank.
Gerne. Andrea, was sind deine Takeaways?
All in und konsequent bleiben. Keine Falltüren zu lassen, keine Extratüren zu lassen, sondern wirklich zu sagen, okay, wir möchten die Veränderung. Es ist meine Sinnhaftigkeit, die ich da sehe und dann überzeuge ich alle. Und Keypunkte da waren, sich diese Zeit zu nehmen und die Zeit auch zu lassen. Es viel zu erklären, also erst den Beschäftigten zu erklären, dann aber auch den Kunden zu erklären, fand ich natürlich einen wichtigen Takeaway. Und dann mit dem Misserfolg auch ein bisschen zu dealen und zu leben und durchzuhalten mit Geduld, aber eben auch mit dieser genannten Überzeugung.
Es ist nicht toll, Andrea, und das finde ich ist eigentlich die positive Botschaft. Oftmals sitzt man ja als Unternehmer so da und denkt, okay, der Markt will das und ich bin im Grunde ein Mikroteil einer Lieferkette und interpretiere mich mal als Objekt. Es ist so und es hat schon immer so funktioniert, bla bla bla. Und jetzt lernen wir, nein, das ist gar nicht. Ich bin Subjekt, ich bin eigenständig agierendes Subjekt und kann die Dinge im Markt verändern. Ich kann Nachfrage verändern, indem ich was Neues anbiete. Und das, finde ich, ist doch eine unglaublich positive Botschaft nach vorne, indem man Mut beweist, Dinge, mit denen man nicht zufrieden ist und auch durchstrecken, aber man dann sagt, okay, das ist meine Überzeugung und das gehen wir jetzt bis zu Ende. Und dann offensichtlich kann man Dinge auch als Mittelständler in Norddeutschland bundesweit verändern. Ist das nicht, also für mich unglaublich?
Ja, mutig, das haben wir auf jeden Fall gelernt. Und was mich natürlich auch wirklich inspiriert hat, mutig zu sein und selbstbewusst zu sein, eben weil man das ein oder das andere schon erlebt hat und weiß, morgen dreht sich die Welt auch weiter. Und wie ich auch immer sage, es hilft dann auch zu atmen und an den nächsten Tag zu glauben, dass es dann vielleicht doch besser wird. Und natürlich, das muss ich noch einfügen, Frank, das fand ich natürlich auch interessant und einen guten Tipp dann auch in die praktische Umsetzung zu sagen, nicht gleich alles auf einmal verändern und das Marketing vielleicht dann erstmal anpassen, nachdem man die Leute dann wieder abgeholt hat.
Genau, aber ich glaube, wichtig ist, sich Dinge auch neu zuzutrauen und dann zum Schluss, das hören wir ja heute an einigen Ecken, dann auch machen. Das finde ich ist ein tolles Takeaway und die Folge macht Lust darauf, selbst mal wieder den Mut, Veränderungsmuskel zu trainieren, ob im Job oder privat. Ich bin sicher, lieber Andrea, wir haben damit wieder einen greifbaren Mehrwert für alle Hörerinnen und Hörer geliefert. Und in diesem Sinne machen wir auch weiter.
Na klar, wir machen auf jeden Fall weiter und ich freue mich schon auf unsere nächste Folge. Frank, das war Klartext Wirtschaft, wie wir ihn lieben. Den Mutigen gehört die Welt. Das haben wir heute mal wieder hier auch im Klartext gesehen, gehört und gelernt auf jeden Fall. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Wir hören uns in der nächsten Episode und bis dahin bleibt mutig und macht's gut. Tschüss.
Tschüss zusammen.
Klartext Wirtschaft. Der Podcast für die MacherInnen von heute ist der Podcast von Ferchau. Überall, wo es Podcasts gibt.